Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich, wieder zurück im Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde, melde ich mich pünktlich zum Morgendienst bei Weltwoche Daily, international, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Freitag, dem, ganz genau hinhören, 25. Oktober 2024. So, jetzt habe ich das Datum wieder mal richtig hingekriegt. Bitte verzeihen Sie, habe mich in letzter Zeit etwas vergaloppiert. Das war nicht anschwellende oder vorzeitige Demenz. Ich war wohl etwas überfordert durch meine Reisen in neue Zeitzonen und Gelände kamen. Heute habe ich aber ganz genau geschaut. 25. Oktober, jetzt stimmen Datum und Tag wieder überein. Welche Peinlichkeit, welche bodenlose Peinlichkeit für einen Schweizer. Von uns erwartet man ja, dass wir auf die Sekunde genau richtig liegen. Ja, was sage ich auf die Sekunde? Auf die Hundertstelsekunde genau. Und da vergaloppiere ich mich in den Tagen. Aber bitte entschuldigen Sie, ich hoffe, meine Ausführungen haben nichts an Ihrer Aktualität eingebüßt. Ich empfehle Ihnen heute unbedingt, was Sie ja sowieso jeden Tag tun, die schweizerische Ausgabe sich auch anzuschauen. Ich rede dort ziemlich freihändig über den BRICS-Gipfel, über meine Eindrücke. Ich komme dann hier gleich darauf zu sprechen. Und ein paar grundsätzliche Gedanken stelle ich da an über den Umgang unserer Medien, auch der deutschen Medien, mit diesem Ereignis. Ich war ja die letzten Tage in Kasan. Ich war positiv beeindruckt davon, dass hier eben etwas Neues entsteht. Natürlich werde dann die Detailanalyse noch nachliefern, gibt es da verschiedene, in unterschiedliche Richtungen weisende Signale, mit denen man sich möglichst offen und unvoreingenommen auseinandersetzen muss, um sich dann ein Urteil zu bilden im Lichte der eigenen Interessen, ja, des eigenen Heimatlandes. Das ist ganz wichtig. Wir sind immer wieder gefordert, letztlich ja auch für uns zu schauen, nicht nur für uns zu schauen oder gar nur auf uns zu schauen. Aber das ist in der Schweiz, aber vielleicht noch in viel stärkerem Ausmaß in Deutschland, auch in Österreich, vielleicht den Regierenden abhanden gekommen, überhaupt herausfinden zu wollen, was die eigenen nationalen Interessen sind. Ich sehe das immer noch als Auswirkung des Zweiten Weltkriegs. Unsere politischen Eliten sind nach wie vor traumatisiert oder haben ein Trauma geerbt von diesen fürchterlichen zwei Weltkriegen. Und daraus hat man ja in Europa den Schluss gezogen, Nationalstaat ist des Teufels, das ist Gift, der gehört auf die Sondermülldeponie. Wir wollen jetzt postnational, supranational, nicht mehr national sein. Wir haben diese Europäische Union, das ist gewissermaßen eine Ganzkörpertherapie, die uns von uns selber befreien und heilen soll, nach diesen kriegerischen Exzessen zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Und wie es halt immer so läuft bei den Menschen, man nimmt eine gute Sache und macht sie kaputt durch Übertreibung. Das ist eben auch mit der Europäischen Union passiert. Jetzt merken eben immer mehr, mit dieser EU, mit diesem eben Ganzkörperkorsett stößt du an, funktioniert's nicht. Migrationspolitik läuft ins Unterholz. Dann diese Währungsgeschichten da mit dem Euro geht auch nicht auf. Das Unbehagen brodelt. Es gewinnen jene Parteien, von denen doch die mit den mächtigen verbündeten Medien seit Jahren schreiben, alle wählen, nur nicht die. Man hat gewissermaßen auf die alternativlose Demokratie hingeschrieben und hingewirkt. Die alternativlose Demokratie, die ein Widerspruch in sich selber ist, weil die Demokratie die Staatsform der Alternativen ist. Und jetzt merkt man, ist natürlich überfordert, dass das nicht stimmt und das nicht aufgeht. Und die einen, die ziehen jetzt die Schrauben an, die versuchen immer noch mehr auf Konfrontation und Ausgrenzung zu machen. Und dann gibt's die anderen, zu denen würde ich mich zählen, die jetzt erst recht dem Pluralismus huldigen und dem Grundsatz die Ehre geben möchten. Entspannt euch, relax. Nicht alles auf die leichte Schulter nehmen, keine frivole Leichtfertigkeit, meine Damen und Herren, das ist keine Mahnung in die Richtung. Aber wir müssen uns etwas zurücklehnen und wieder herausfinden, wer wir eigentlich sind. Und das ist vor allem in Deutschland, für mich jetzt als Schweizer, sehr interessant zu beobachten. Ich glaube, Sie haben in Deutschland eine gewaltige politische Identitätskrise. Warum haben Sie diesen Stress? Man weiß nicht mehr, wofür diese Bundesrepublik steht. Ist sie nun eine Zugbrücke in der nuklear aufmunitionierten Weltdominanzfestung der Vereinigten Staaten von Amerika? Oder ist man im Gegenteil eine Brücke der Verständigung zwischen Ost und West, Nord und Süd, aus der Erfahrung der eigenen gescheiterten Großmachtambitionen? Also stehen die Deutschen, steht die deutsche Politik eigentlich wirklich zu den historischen Erfahrungen? Hat sie die Botschaften der Geschichte richtig gelesen? Und das ist kein trivialer Vorgang. Man darf da auch nicht in Verzweiflung, in Zerknirschung oder gar in hasserfüllte Exaltationen verfallen, in Ausschweifungen, sondern man muss auch akzeptieren, dass gerade in Deutschland, so sehe ich das, im Moment gravierende Debatten stattfinden müssten. Aber die beteiligten Politiker, vor allem die Mächtigen, haben Mühe, diese Debatte zu führen. Und darum ist natürlich auch der Widerstand, der gegen das herrschende Narrativ, gegen diesen Einheitsbrei, den die Medien dann mitbewirtschaften, ist eben groß. Und das löst dann wieder in der Wagenburg Stress aus. Also Identitätsprobleme. Wer sind wir? Wohin geht es? Und das bildet sich in den Medien ab und ich plädiere hier einfach für die Debatte, für die Auseinandersetzung, für die Streitkultur. Nicht ausgrenzen, nicht diffamieren, das bringt nichts. Beim Namen nennen, natürlich, Kritik, auch heftige Kritik, muss es in der Politik, in den Medien geben, aber immer aus dem Motiv, aus dem Geist der Auseinandersetzung heraus. Und nicht einfach nur dem anderen einen Schlötterlig anhängen. Ja, du bist ein Faschist. Ja, du bist ein Verschwörungstheoretiker. Ja, du bist ein AfDler. Ja, du bist ein der Hinterletzte. Ja, du bist auch ein Höcke-Anhänger. Auch so etwas, dass man eine Person, einen Politiker, wie diesen Thüringer Landesvorsitzenden der AfD, Björn Höcke, geradezu zu einer Chiffre des Bösen macht. Ist doch völlig verrückt, völlig übertrieben. Ich habe mit diesem Politiker auch schon Interviews geführt. Und schauen Sie sich die an. Das ist nur ein Beispiel für das, was ich Ihnen vorher versucht habe darzulegen. Dass man sich so in irgendetwas hineinsteigert, man pickt etwas heraus und landet dann irgendwo in einer Gummizelle des politischen Wahnsinns. Ich überspitze das jetzt natürlich. Sie können meine Rhetorik hier sozusagen zur Kenntlichkeit entstellt richtig einordnen. Ich versuche ja hier eben die Dinge etwas zur Klarheit zu bringen, um vielleicht auch das eine oder andere Auge zu öffnen oder um Sie zu inspirieren, eben auch vielleicht das Fenster aufzutun und da Ihre Meinung entsprechend zu artikulieren. Sie können ja dann immer noch sagen, ich habe diesen Wahnsinn oder ich habe diesen Unsinn von einem Schweizer Medienschaffenden genommen. Können Sie sich gerne immer auf mich berufen, wenn Sie da etwas zitieren und wenn Sie merken, dass sich vielleicht die Stimmung in der Runde etwas verfinstert. Also ich plädiere für Entspannung, für Auseinandersetzung, für Diskussion, Debatte und Streitkultur, das geht uns verloren. Wir haben Identitätskrise im Westen, in Deutschland, in vielen Ländern. Das sehen Sie, diese ganze linke, grüne Woke-Kultur der letzten Jahre und Jahrzehnte, auch diese Schuldenkultur auf Pump, diese migrationschaotische Politik der offenen Grenzen, United Colors of Benetton, die Politik der totalen Abrüstung, der Realitätsverweigerung, dass man sich da in der vergoldeten Hängematte glaubte, ohne Arbeit zum Wohlstand sündeln zu können, ausruhen zu können, die Zweitagewoche am Schluss womöglich noch ausrufen oder den Staat immer fetter werden zu lassen, der alles überreguliert. Die Leute merken jetzt, wir sind ein paar Jahre, vielleicht Jahrzehnte, auf einem ganz falschen Trip, vielleicht sogar auf einem Horrortrip unterwegs gewesen. Und jetzt kommt die eiskalte Ernüchterung. Wie nach einer Party, wo sie zu viel Alkoholintus haben. Da ist dann seit Wochen am anderen Tag alles andere als einfach. Und da müssen sie viel Magnesium einwerfen, damit sie überhaupt aufstehen können am frühen Morgen. Aber das ist die Stimmung. Diese Stimmung gilt es zu akzeptieren und es gilt auch die Tatsache zu akzeptieren, meine Damen und Herren, dass wir Menschen irren. Und deshalb sollte man dem anderen auch den Irrtum nicht in einer übertriebenen Art und Weise vorwerfen. Weil wir Menschen irren alle. Nur die Sozialdemokraten irren immer, wie der Franz Josef Strauß einmal gesagt hat. Nein, lassen wir gleich beiseite. Stimmt auch nicht, dass die Sozialdemokraten immer irren. Ist eine reaktionäre, falsche Behauptung, sehr geehrte Sozialdemokraten, die auch bei uns hören. Nein, der Mensch irrt und man muss eben auch die Tatsache akzeptieren, dass Länder in Identitätskrisen kommen können. Und dann braucht es eben einen kühlen Kopf Und am besten wäre es, wenn unsere Politiker einen kühlen Kopf hätten und nicht auch noch bei dieser Hirnerhitzung mitwirkten, wie wir das eben leider in Deutschland sehen. Da ist ja das politische Establishment, ist dieses wild flackernde Ampelchaos ja auch Teil dieser geistigen Großverwirrung, dieser Hysterisierung, dieser Erhitzung, dieser Brandmauer-Unkultur, die sich ausbreitet und am Ende natürlich auch ein Symptom ist dieses von ihr beschriebenen Unbehagens, das wiederum resultiert, beziehungsweise ein Symptom dieser Fehlentwicklung der Politik. So habe ich es richtig gesagt. Diese Ampel, das Ampelgeflacker und diese Brandmauerfimmel sind Symptome dieser politischen Fehlrichtung, des falschen Kurses, an dem sich eben immer mehr qualifiziertes Unbehagen regt. Auf die BRICS zurückkommen. Ich war ja die letzten Tage in Kasan sehr beeindruckt. Einmal ganz oberflächlich gesagt, eine hervorragend organisierte Veranstaltung durch Russland. Man hat zwar einen Großeinsatz von Sicherheitskräften gesehen, Straßenzüge waren abgesperrt, aber das ist bei Veranstaltungen, World Economic Forum etwa in der Schweiz oder aber auch bei G20-Treffen, früher G8-Treffen, auch in Deutschland war das auch der Fall. Da hat man sogar Sperrwände mit fast schon Stacheldraht-ähnlichem Verhauen hat man da installiert. Das hat man so nicht gesehen, also es war nicht minimalinvasiv, aber es war jetzt auch nicht aufdringlich. Man hatte nicht das Gefühl, man sei da in einem waffenstarrenden Kasernenstaat angekommen. Ganz im Gegenteil. Aber die Sicherheit hat man groß geschrieben. Dann das Zweite, was mir aufgefallen ist, die unglaubliche Hilfsbereitschaft der Russen, auch des Sicherheitspersonals. Es gab zum Teil organisatorische Unzulänglichkeiten, bürokratische Leerläufe, über die man sich dann vielleicht auch geärgert hat. Aber das Personal hat eine Flexibilität an den Tag gelegt. Die haben sich bemüht, im Rahmen der Regeln das Mögliche möglich zu machen. Die Helfer am BRICS-Gipfel, sie haben dich begleitet, sie haben dir sogar geholfen, wenn du in der Stadt noch irgendetwas holen musstest, um ein anderes Problem zu lösen. Extreme Freundlichkeit. Und ich habe mich auch über Übersetzungscomputer, künstliche Intelligenz, übers Handy, sehr interessant, habe ich mich auch mit Russen unterhalten, zum Beispiel mit einigen dieser russischen Sicherheitsleuten. Und auch da ist mir eine Wärme begegnet. Jetzt werden Sie natürlich sagen, oder die Zyniker unter Ihnen, oder die Realisten, also da braucht es auch wenig, bis der Köppel etwas beeindruckt ist von einem anderen Land. Aber solche Kleinigkeiten, solche Auffälligkeiten, die finde ich eben schon interessant. Das sagt auch etwas über die Stimmung aus. Und als Westler, ich bin ja einer der westlichen Exponenten, und die Schweiz gilt ja mittlerweile auch aufgrund unserer Neutralitätsverbeulung, gilt ja die Schweiz auch schon als feindseliges Land in Russland, ist man mir überhaupt nicht feindselig begegnet. Ganz im Gegenteil. Wenn ich gesagt habe, Schweizaria, dann haben die Augen geleuchtet, weil die Russen kannten das nicht hier in Kasan, aber viele waren des Lobes voll, hatten ein sehr, sehr gutes Bild von unserem Land, obwohl wir uns gegenüber den Russen ja durchaus politisch auch schäbig verhalten. Und einige haben mir gesagt, sie seien sogar mal in der Schweiz gewesen, in Zürich und in Genf. Und was für ein schönes Land das hier sei. Als Schweizer war für mich natürlich gewöhnungsbedürftig, diese topfebene Fläche. Kasan mit der Erhebung des Kreml, wo Ivan der Schreckliche oder Ivan der Große, wie man das immer bezeichnen will, also sozusagen der Gründerfürst des moskowitischen Russland, der da die Tataren in die Knie gezwungen hat im 16. Jahrhundert und eben die Tatarenfestung auf diesem Kremlhügel an der Flusskreuzung der Kasanka und der Wolga. Diese Flüsse sind ja eigentlich Seen, Fließgewässer, riesig, wie die sich da erstrecken, sogar so eine Art Auenlandschaften habe ich da gesehen. Aber eben alles ist flach, ausgestreckt, endlos. Und ich habe mich einfach gefragt, wie hält man so eine Fläche politisch überhaupt zusammen? Das muss eine Mischung aus Zwangssystem und Anarchie sein, die in Russland herrscht. Denn du kannst auf diesen verstreuten Flächen gar kein Mikromanagement à la George Orwell, Big Brother is watching you installieren oder die Chinesen mit ihren Kameras, die sie da überall haben in den Städten. Das wäre völlig lächerlich in Russland, weil die Fläche ist so groß, da kann einer immer auch ausweichen. Wenn ihm die staatliche Knute zu hart vorkommt, ja, da findest du immer irgendwo wieder eine freie Fläche. Also da gibt's noch unerschlossenes Gelände, das ist mein Eindruck. Aber ich habe mich gefragt, auch als früherer Politiker, wie organisierst du ein Land, das über derartige, einfach offene Flächen und Riesengrenzen verfügt? Das ist hochinteressant und mit dem setzen wir uns viel zu wenig auseinander. Und all diese Meinungsweltmeister da, die bei uns in den Medien abgefeiert werden, etwa dieser Timothy Snyder von der Yale University oder die Anne Applebaum, die beiden Gesinnungskrieger, die da mit Preisen überhäuft werden, die Konfrontationsintellektuellen, die da die Sänger, die Bänkelsänger der westlichen Zivilisationsmission, so als ob wir wie die Kolonialherren von einst den Auftrag hätten, dieser rückständigen, barbarischen Welt unsere überlegenen Werte einzuprügeln, und bist du nicht willig, so gebrauche ich Gewalt. Das ist ja sozusagen der Soundtrack der Gegenwart im Westen. Und diese Leute, die ja hochintelligent sind, absolut studiert und belesen und gebildet, aber das zeigt eben wieder, wir haben zu viele Studierte und zu wenig Gescheite. Das ist das Problem. Die sind viel zu studiert und viel zu intelligent, um nicht der Dummheit der Gelegentlichen zu verfallen und das Wichtige zu übersehen. Und man muss eben ein Land immer auch versuchen, aus seiner Geschichte heraus zu verstehen. Das heißt ja nicht, dass man alles rechtfertigt, was die machen, aber man bekommt ein realistisches Bild und vielleicht nimmt man sich dann auch in der Meinungsbildung etwas zurück und schreckt dann etwas auch davor zurück, sich allzu schnell da ein Hüftschussurteil zu bilden. Also wie ist das überhaupt, was bedeutet das für ein Regierungssystem, für einen Regierenden, so ein Riesenland zusammenzuhalten? Kasan, ein Vielvölkerstaat, darüber habe ich schon gesprochen, eine Vielvölkerstadt, in der die Konfessionen friedlich zusammenleben, damit könnte man sich auch mal einen Moment lang aufhalten. Also das sind so die wichtigsten Impressionen jetzt rein vom Äußerlichen. Wenn wir den BRICS-Gipfel im Detail anschauen, kann man sagen, da ging es sicherlich vor allem einmal darum, auch dem Gastgeber Putin, er hat das natürlich auch versucht, das auf seine Mühle zu lenken, aber das machen die anderen ja auch. Das ist bei jedem NATO-Treffen ist das so, das ist bei jedem G7-Treffen ist das so. Natürlich wird das in der heutigen Zeit auch als Machtdemonstration und als Propaganda verwertet. Selbstverständlich macht das Putin auch. Hat er das auch versucht und sein Bestreben lag sicher darin, diese BRICS auch schärfer auf antiwestlichen Kurs zu bringen. Aber da machen die anderen da nicht mit. Ich habe über das 133 oder 134-Punkte-Programm gesprochen, wo man übrigens auch ein Schutzabkommen für Großkatzen gemacht hat, für Tiger. Das wird jetzt in den Medien karikiert. Ja gut, bevor man sich über das lustig macht, sollte man sich vielleicht über ein paar Bestimmungen der EU lustig machen. Also das Interessante an den BRICS ist, dass es die BRICS überhaupt gibt. Und die BRICS gibt's ja nur, weil der Westen in weiten Teilen der Welt als überheblich empfunden wird und weil das Narrativ des Westens, wir sind doch die Freiheitsfackel, wir sind doch die Verheißung der Menschheit, alle wollen so sein wie wir, diese Selbstverblendung, dieses ideologische Konstrukt, das wird durch die BRICS Lügen gestraft. Und das müsste dem Westen zu denken geben. Denn bei uns sagen ja eben die tonangebenden Leute, dass Putin und Xi Jinping seien fürchterliche Despoten und Diktatoren im Krieg gegen den Menschen, im Krieg gegen die Humanität, im Krieg gegen alles, was uns hoch und heilig ist. Ja, wenn das so wäre, wenn die so empfunden würden, auch außerhalb da der Kriegsfalkenburgen im Westen, ja, warum laufen dann so viele Länder, auch des globalen Südens, nicht zu den BRICS über, aber bemühen sich zumindest um gute Beziehungen. Etwa die Türkei, ein NATO-Staat, wollen auch BRICS-Mitglied werden, sind jetzt noch nicht aufgenommen worden, weil man da etwas zurückhaltend ist. Vor allem auch die Inder, die versuchen auch ihr Gewicht einzubringen. Die Chinesen, die haben im Moment nicht Interesse daran, eine Konfrontation gegen Amerika vom Zaun zu brechen. Putin ist dann natürlich in einer anderen Lage, aber diese mächtigen, aufstrebenden asiatischen Giganten, die wollen einfach eine Alternative zu dem, was der Westen da anbietet. Und anstatt darüber sich mit Häme zu verbreiten, wie das unsere Medien auch in Deutschland machen, sollte man das mit selbstkritischer Skepsis betrachten. Das ist wie ein Blick in den Spiegel. Meine, der Westen macht einiges falsch, dass es diese BRICS gibt. Bedeutend und bemerkenswert ist, also dass es ein Erfolg ist natürlich für Putin, es ist klar, es ist ein Erfolg, er hat das Picobello organisiert, es sind sehr viele Leute gekommen und, das finde ich auch interessant und wichtig, der UNO-Generalsekretär Antonio Guterres war an diesem BRICS-Gipfel dabei und das ist bemerkenswert. Jetzt wird er natürlich geprügelt und fertig gemacht, ich habe in der Schweizer Ausgabe da dagegen gehalten, ganz kurz zusammengefasst, das ist natürlich der Auftrag der UNO, hier universell aufzutreten und zur Kenntnis zu nehmen, dass eben auch andere Länder vorhanden sind, die die Nase voll haben von der Dominanz der Amerikaner. Und wenn Sie unsere Medien anschauen, unsere Berichterstatter, unsere Politiker, dann scheinen die von der Tatsache auszugehen oder von der Selbstverständlichkeit, dass die UNO sozusagen ein Machtinstrument in den Händen des Westens sein soll. Und das ist bereits übrigens in den 20er Jahren beim Völkerbund, der Vorläuferorganisation, ein riesiges Problem gewesen, dass damals die Deutschen den Eindruck hatten, nach dem Ersten Weltkrieg, dass dieser Völkerbund gewissermaßen eine Zuchtpeitsche in den Händen der weltdominierenden Briten sei. Und damals, deshalb konnte sich auch so ein Groll gegen den Völkerbund aufwallen. Und da muss man aufpassen, dass man die Fehler der Geschichte nicht wiederholt. Also Antonio Guterres hat hier meinen Respekt und auch mein Lob, dass er den Mut hatte, auch gegen die Anfeindungen dorthin zu gehen und da entsprechend aufzutreten. Die Medien sind Sprachrohre hier, unsere Medien sind hier Sprachrohre einer kriegerischen westlichen Propaganda. Eben, sie rufen sozusagen dazu auf, dass Europa nicht zu einer Brücke der Verständigung werden soll, auch Deutschland nicht, sondern eben bestenfalls eine Zugbrücke in der atomaren Festung der Vereinigten Staaten von Amerika. Was hat mich beunruhigt, was hat mich etwas nachdenklich gestimmt an diesem BRICS-Gipfel? Ja, ich habe immer etwas die Befürchtung, dass die Feindseligkeit, mit der der Westen den Russen begegnet, dass die in Russland eben das auslöst, was auch früher bei uns in solchen Fällen aufgetreten ist, nämlich dass ein grollendes Ressentiment entsteht, ein brodelndes Unbehagen, auch eine trotzige, immer gewalttätigere, sich radikalisierende mentale Grundhaltung, dass sich also in Russland so etwas wie ein Weimarer Syndrom ausbreiten könnte. Und da war die Schlussmedienkonferenz von Präsident Putin, ja, ich will es nicht überinterpretieren, aber es gab Anzeichen in diese Richtung, dass Putin, entschuldigen Sie, dass Putin mehr gejammert hat als auch schon. Also ein Wehklagen, ein melancholisch depressives Anweinen gewissermaßen gegen die Politik des Westens, die er als abweisend, herabsetzend, alle legitimen russischen Interessen ignorierend beschrieb. In der Sache gebe ich ihm recht. In der Sache trifft er natürlich den Punkt. Ich rede auch in der Schweizer Ausgabe darüber. Aber die Tatsache, dass er öffentlich darüber jammerte, dass er also sozusagen diesem Ressentiment, wenn auch in vielleicht eben wehklägerischer Art und Weise, Ausdruck verlieh, das ist für mich eher ein Alarmzeichen. Das zeigt, dass eben, ja, die Russen, wer will es ihnen verargen? Durch die Art und Weise, wie sie behandelt werden, auch ein Stück weit zu dem werden, was wir in ihnen sehen, was sie aber gar nicht waren oder sind, aber eben im Begriff sind, sich befinden, das zu werden. Also sie, man kreiert natürlich auch durch sein eigenes Verhalten beim anderen jenes Gebaren, das man ihm quasi unterstellt. Das wird dann zu self-fulfilling prophecy, zur selbsterfüllenden Prophezeiung. Und deshalb ist für mich die wesentliche Botschaft dieses BRICS-Gipfels, dass wir im Westen vom hohen Ross herunterkommen müssen. Der Westen hat den Kalten Krieg gewonnen. Russland ist ein Verliererland, aber ein mächtiges Verliererland des Kalten Kriegs. Und der Gewinner eines Kriegs, meine Damen und Herren, der hat die Verantwortung, dem Verlierer auch zu helfen. Man kann sich da nicht einfach auf den Standpunkt stellen, ja, wir haben doch alles gemacht. George W. Bush hat doch alles gemacht in den 90er Jahren. In den 90er Jahren haben die Amerikaner alles gemacht, um sich die Rohstoffreserven Russlands unter den Nagel zu reißen. Sie haben diesen Michail Khodorkovsky eingespannt, den damals reichsten Russen, Yukos, die große Ölgesellschaft. Und den hat man doch benutzt und andere dieser Oligarchen, um die Rohstoffe in amerikanische Verfügungsgewalt hineinzukriegen. Dagegen lief Putin Sturm, das hat er gestoppt, weil er gesagt hat, wir müssen uns wieder aufrichten. Russland ist ein Leichnam nach dieser Schocktherapie der Zwangsliberalisierung der 90er Jahre. Aber er hat das versucht und ich glaube, das war ein ehrliches Bemühen, mit dem Westen gemeinsam Teil des Westens zu sein, aber nicht Underdog, der Amerikaner, sondern gleichberechtigt im Cockpit. Und das hat man ihm verweigert. Und der Westen ist heute und unsere Medien sind nicht bereit, diese Tatsache zur Kenntnis zu nehmen. Sie mausern sich alle, sie stürzen ab, sie werden alle zu neuen Dr. Strangelovs, zu kalten Kriegern, besoffen von der angeblichen Werteüberlegenheit der eigenen Zivilisation. Eine ganz gefährliche Sache. Und eben Intellektuelle wie Timothy Snyder, Applebaum, die bei uns ganz hoch im Kurs stehen, sind eben ein Symptom dafür, dass es in diese Richtung marschiert. Das Weimarer Syndrom, das gilt es zu verhindern. Und ich glaube, der Westen hat das auch in der Hand. Deutschland hätte es in der Hand. Mit einer anderen Politik der Verständigung und des Respekts eine Deeskalation und eine Deeskalation herbeizuführen und damit eben auch eine Kooperation. Von Stabilität weit entfernt, Koalitionen der Verlierer gegen die AfD, statt neuer politischer Konzepte wird ein Parteiverbot diskutiert. Antje Hermenau, die frühere Abgeordnete des Bündnisses Grünen, Bündnis 90, die Grünen schreibt in der Wochenzeitung Junge Freiheit, ein Blatt, das ich immer wieder mit Gewinn lese, ein unternehmerisches Venture von Dieter Stein, dem Konservativismus verschrieben. Wichtig, dass es das in Deutschland gibt, dass es noch ein Blatt gibt, das sagt, wir sind konservativ, wir stehen zum Konservativismus und wir zeigen da auch ganz klares Profil und hinterfragen, was da die Regierenden einfach so selbstverständlich von ihren Kanzeln herabpredigen. Also auch ein Kompliment an die Kollegen der Jungen Freiheit, wie sie das hier machen. Und ich beziehe auch viele Anregungen, ich möchte hier die Quellenlage offenlegen, ich beziehe auch viele Anregungen aus der Jungen Freiheit, lese das mit Gewinn, nicht immer mit Zustimmung. Wir haben zum Beispiel gerade in der Beurteilung dieser ganzen Kriegssituation Russland, da bin ich vielleicht weniger rein transatlantisch, NATO-mäßig geprägt, wie der Herausgeber Dieter Stein. Da bin ich etwas von der schweizerischen Neutralitätstradition herkommend, aber das bereichert ja auch die Diskussion, wenn man da unterschiedliche Ansätze vertritt. Aber diese junge Freiheit, meine Damen und Herren, Sie kennen sie sicher, viele unserer Zuschauer, das ist immer wieder interessant. Und hier beschäftigt sich eben die Antje Hermenau mit dem Thema der Parteienverbote, des Ausschlusses. Ja, wenn Sie das machen, pfeifen Sie als Regierung aus dem letzten Loch, wenn sie einer Partei nicht mehr mit Argumenten beizukommen glauben, sondern nur noch mit Verboten. Und so wie es aussieht, rufen jetzt in ihrer Verzweiflung immer mehr Parteien nach einem Verbot. Ich glaube nicht, dass es so weit kommt. Wenn es so weit käme, dann wäre das natürlich ein ganz markanter Sündenfall und Ausdruck dieser wachsenden Hysterisierung. Wir müssen ja in der heutigen aufgeheizten Zeit eher etwas kühlen Kopf bewahren und die Medien sollten das speziell tun, aber gerade die Medien, aber auch diese wild flackernde Ampelregierung, das sind Instrumente der Hirnerhitzung, der sozusagen Klimaerhitzung in den Hirnen der Menschen, was da immer wieder an Öl ins Feuer gegossen wird, da wird also mit beiden Händen angeheizt und auf Hysterie gemacht. Und man sieht das immer wieder auch am Umgang mit Reizfiguren wie dem Thüringer Landesvorsitzenden Björn Höcke. Also was da für ein Theater gemacht wird, der ist ja sozusagen zum Lord Voldemort, zum politischen Ersatzprogramm, zum Hirnersatz ist er gleichsam hochdämonisiert worden. Und ich meine, ist ja richtig, wenn man sich auch mit diesem Politiker kritisch auseinandersetzt, das kann man auch, aber es findet ja gar keine Auseinandersetzung statt, ist ja nur eine Verleumdung. Die Journalisten und die Politiker wollen ja nur zeigen, also mit dem habe ich gar nichts zu tun. Diese Abgrenzeritis, man braucht sozusagen irgendeine Figur, die man zu dem macht, um sich dann moralisch darüber und daran aufzuspreizen. Ich habe natürlich sofort, als das mit dem Björn Höcke losging in Deutschland, habe ich gesagt, du, ich muss da gibt es den Teufel, machst du mit ihm ein Interview und vielleicht ist ja der Teufel gar keiner. Und ich ziehe da, man findet auch bei ihm heraus, in jeder Reizfigur steckt auch ein Mensch und in vielen Menschen steckt auch eine Reizfigur. Um Himmels Willen, hören wir doch auf mit diesem herrenreiterlichen Moralistengehabe. Schauen Sie sich die Interviews an, urteilen Sie selber, was da der Björn Höcke sagt, ob das rechtfertigt, was da nun veranstaltet wird an Tribunalen. Das ist doch lächerlich, meine Damen und Herren. Auch dieses ganze Gerede, Faschismus, sind alles Faschisten. Kamala Harris hat jetzt auch gesagt, Trump sei ein Faschist. Ja, das heißt, Kamala Harris pfeift aus dem letzten Loch. Sie hat keine Argumente mehr. Sie hat kein Programm. Sie hat nichts zu sagen. Das Einzige, woran sie sich noch klammert, ist ein Feindbild, an das immer weniger Leute glauben. Glaubt doch niemand mehr das mit dem Faschismus. Glaubt irgendjemand in Deutschland noch unter den werktätigen Leuten, die sich nicht den ganzen Tag mit solchem Schwachsinn beschäftigen können, dass da jetzt die Faschisten aufmarschieren in Deutschland? Ja, man soll auch die AfD kritisch auseinandernehmen. Ihre Außenpolitik, auch die praktischen Folgen ihrer Migrationspolitik. Es ist leichter, aus dem Off auf die Regierung quasi rhetorisch einzudreschen, als dann nur schon in einem Dialog, in einem Streitgespräch zu bestehen. Das haben wir gesehen bei der Auseinandersetzung Wagenknecht und Weidel, wo sich ja die Frau Weidel ein bisschen auch distanziert hat von ihrer Rhetorik im Bundestag. Also da wird auch nicht alles so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Aber man muss doch mal herunterkommen von diesen völlig birnenweichen, sagen wir in der Schweiz, birnenweichen historischen Gleichsetzungen. Hat doch nichts damit Faschismus zu tun, im ernstzunehmenden Sinne, was da passiert. Ist doch lächerlich, in diesen Dimensionen zu argumentieren. Bruce Springsteen, Trump will amerikanischer Tyrann werden. Also Entschuldigung, Bruce Springsteen, er muss wieder singen, er soll singen. Also wenn da die Sänger anfangen zu politisieren, dann ist das wie wenn die Politiker anfangen zu singen. Bleib bei deinem Leisten, lieber Schluster, bleib bei deinem Leisten. Anekdotische Typologie der Trump-Wähler, heute Morgen in der FAZ, reine Überheblichkeit. Putins Party, jawohl, also man kann da nur ein Übel erkennen, auch die FAZ, die NZZ, der Dreschen natürlich auch, prügeln auf diesen BRICS-Gipfel ein. Und aber zum Glück kritische Töne zur Demokratieförderung, Kulturkampf um die Freiheit. Jasper von Altenbockum heute Morgen in der FAZ mit einigen skeptischen Worten eben zu dieser Verbotsmentalität. Und man muss einer Regierung schon da die rote Karte zeigen. Also da müssten alle Alarmsirenen heulen, wenn eine Regierung sagt, eben diese wild in alle Richtungen flackernde und blinkende Ampel da, die das komplette politische Verkehrschaos in Deutschland verursacht, wundert sich eigentlich noch jemand darüber, wenn die sagen, wir fördern die Demokratie, dann müssen sie aufpassen. Also wenn eine Regierung sagt, wir sind die Demokratie und alle, die gegen uns sind, sind nicht die Demokratie, dann müssen sie diese Regierung zwangspensionieren. Also mit denen können sie gar nichts mehr anfangen, weil die arbeiten an der Zerstörung der Demokratie, das kann ich Ihnen sagen. Wenn Politiker sagen, ich bin ein Demokrat, wenn sie das schon betonen müssen, solche Politiker, Entschuldigung, die können Sie nicht brauchen. Die haben eine Agenda. Die wollen nämlich anderen ihre demokratische Gesinnung absprechen, nämlich Ihnen. Und warum? Weil sie einfach andere Meinung haben, weil sie eine andere Politik richtig finden und dies sogar zu Recht. Die neue Weltordnung und die größte Profiteur, ja, die deutschen Medien hier auch im Banne des Kalten Kriegs. Und aus Österreich natürlich nach wie vor die Regierungsbildung. Da haben wir einen tollen Artikel in der Neuen Weltwoche drin von Daniel Pellerin, einem Schweizer Kulturwissenschaftler in Thailand, der an der Universität tätig ist. Und er bringt ein paar unzeitgemäße Gedanken zu Herbert Kickl. Er ist kein FPÖ-Gegner, so wie ich das dem Text entnehme, aber er sagt, Entschuldigung, der Herr Kickl muss auch in die Realität sich jetzt bewegen und der Wirklichkeit ihr Recht geben, denn wenn du im Wahlkampf die Leute so in den Senkel stellst, wie er das getan hat, kannst du ja nicht erwarten, dass in Koalitionsverhandlungen dir die Herzen zufliegen, jener, die du vorher natürlich mit rhetorischer Virtuosität, also nun wirklich, unsanft, nennen wir es mal so, unsanft angegangen bist. Also die neue Weltwoche, unbedingt zu empfehlen. So viele Artikel, auch international drin, die es von Interesse sein könnten. Aber jetzt muss ich abschließen. Ich sehe da Blick auf die Zeit, bevor ich gar nicht mehr aufhöre. Ich verabschiede mich für heute. Ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das war's vom Weltwoche Daily. International zurück hier in der schönen Schweiz, aber bereichert durch Eindrücke aus Kasan. Und ja, bleiben wir demütig, bleiben wir bescheiden, bleiben wir weltoffen und erinnern wir uns daran, was unsere Interessen eigentlich sind in unseren Ländern und nicht die Interessen der anderen. Die muss man auch ernst nehmen, aber man darf sie sich nicht zwangsläufig zu eigen machen. Einen schönen Tag und noch einen schönen Abschluss dieser ereignisreichen, interessanten Woche.